herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute geht es bei uns um die Themen Continuous Improvement, Lean Management und Automatisierung. Die meisten von euch bringen diese Begriffe wahrscheinlich am ehesten in Verbindung mit der herstellenden Industrie. Aber wie funktionieren diese Prinzipien eigentlich im Logistikumfeld? Genau darüber habe ich mit meinem Gast Thilo Bobel gesprochen. Thilo ist der Global Head of Continuous Improvement, Lean und Automation bei Maersk. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo Thilo, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Hi Boris, vielen Dank. Freut mich.
Ja, freut mich auch. Ich bin sehr, sehr gespannt auf unser heutiges Gespräch, denn wir wollen heute über Continuous Improvement und Lean Management sprechen. Das in Verbindung mit Automatisierung und Automation. Das sind Themen, die wir in vielen Gesprächen schon so ein bisschen mal gestreift haben, immer mal wieder angesprochen haben, aber wirklich noch nie eine dedizierte Folge nur über das Thema haben wir noch nicht gemacht. Von daher bin ich da sehr, sehr gespannt, wohin uns heute die Reise führt. Du bist Global Head of Continuous Improvement, Lean Management und Automation bei Maersk. Über Maersk brauchen wir nicht viel zu sagen, kennt jeder. Aber wir sagen gleich noch was über eure neue Strategie oder die Strategie, ein Global Integrator zu werden. Das heißt, das alte Maersk, was vielleicht einige noch kennen, ist auch im Wandel. Da ist auch ein großer strategischer Plan dahinter, wie ihr in Zukunft aussehen wollt. Und da spielt wahrscheinlich deine Rolle auch ein bisschen mit rein. Aber die allererste Frage, die sich mir stellt, wenn ich diesen Titel lese, ne? Global Head of Continuous Improvement und Lean Management Automation, denke ich, okay, das sind alles so interessante Teilbereiche, die irgendwo in der Peripherie super aufgehoben sind. Aber warum in einer globalen Rolle, warum global zentriert in einem Konzern wie Maersk, der, was weiß ich, über 100.000 Mitarbeiter hat und in 130 Ländern oder was unterwegs ist? Wie seid ihr genau aufgestellt und warum ausgerechnet diese Strategie?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, Hintergrund ist, und da müssen wir tatsächlich kurz auf diese Integrator-Strategy eingehen, dass Maersk sich probiert, seit ein paar Jahren neu aufzustellen. Und ist jetzt keine Neuigkeit, das probieren auch eins oder andere größere Unternehmen natürlich. Die Frage, wie kommst du denn rein weg von dem Seefrachtgeschäft? Denn das ist wirklich volatil, die Preise sind nicht stabil. Wir haben es gesehen, ja, bei Corona hat man jemanden ein Schiff quergestellt, der war in Ningbo, Shanghai, die hiefen alle zu. Und zack, sind natürlich die Seefahrtraten extrem gestiegen, dann jetzt haben wir wieder eine Normalität drin und so geht es ja über Jahre. Ja. Das geht hoch und runter, sehr volatil. Und da war klar die Strategie seitens Maersk, wie können wir stabil wachsen und stabil auch Business betreiben. Und die einzige richtige Strategie war zu sagen, dann lass uns doch die komplette Integratorrolle spielen und schauen, wie können wir denn, wir sagen immer from factory to couch, wie kannst du eigentlich für den Kunden die komplette Supply Chain anbieten. Ja. Völlig ladungsmittelübergreifend, egal ob es jetzt Luft ist, ob es See ist, ob es LKW ist und natürlich auch das Warehousing dazu. In dem Zusammenhang, ja, über diese Strategie umzusetzen, sind aber in den letzten Jahren natürlich extrem viel Akquisition erfolgt. Da wurde in Amerika Performance Team gekauft, ein sehr gutes B2B-Business. Dann kam Pilot dazu, Visible, LF Logistics, also viele einzelne Segmente, dennoch im Projektlogistikbereich, im Warehousing wurde dazu gekauft, im Transportbereich. Und um all diese Elemente, die natürlich zusammengekauft wurden, auch zusammenzuhalten, ist es am Ende wichtig, dass du sagst, ich brauche ganz klar, und das ist für uns eine wahnsinnig wichtige Säule in der Strategie, du brauchst Operations Excellence. Ja. Du musst es zusammenhalten können, um aus Kundensicht, aber auch aus Mitarbeitersicht überhaupt die Performance auf die Straße zu kriegen. Und im Rahmen von dieser globalen Strategie, wir haben quasi Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres eine neue Strategie aufgelegt. Also wie kriegen wir diese Integrator-Strategie jetzt nochmal in die Zukunft geschmissen? Und zweite war einfach ganz klar, wie kriegen wir die Organisation dahinter gut aufgestellt? Und da wurde relativ schnell entschieden, wir brauchen innerhalb der Operations, die wir Delivery nennen, ja, das ist einfach unser Wording, und diese Operative, die allein eben Frontline über 30.000 Mitarbeiter sind, um die eben gut aufzustellen in der Operativen, brauchen wir eine Zentraleinheit, die sich eigentlich um nichts anderes kümmert, außer wie kriegen wir Continuous Improvement rein. Lean als Methodologie natürlich, die jetzt nicht neu ist, ja, das ist eine sehr klassische, in der Industrie natürlich vertretene Methode. Aber wie kriegen wir das jetzt einfach nochmal umgesetzt? Und bei uns ist eigentlich immer die relative Verteilung, weil du meintest, wie ist es aufgestellt? Du hast eigentlich die Zentrale, die natürlich probiert, diese Methoden, die Governance, die Strukturen drumherum zu geben. Und dann haben wir die Welt in 6 Regionen aufgeteilt, Nordamerika, Südamerika, Europa, Afrika, West Central Asia und dann noch Asia Pacific. Und unter diesen 6 Regionen, dann haben wir nochmal Länderorganisationen oder eigentlich auch, wir nennen es Areas, das sind meistens mehrere Länder zusammengefasst zu einer Area. Und um das zusammen zu halten, gibt es quasi die Zentralfunktion. Was wir jetzt neu gemacht haben, und ich glaube, das ist immer ein bisschen ein anderer Ansatz, wir haben das eben mit Absicht mit Automatisierung verschmolzen und gesagt, Automation ist ganz klar ein Teil, auch Innovation von Continuous Improvement Prozess. Du musst bottom-up identifizieren, wo kannst du eigentlich deinen Prozess noch besser machen, mit Hilfe der Technologie als eine Lösung oder ein Outcome. Ich hoffe, das hat die Fragen schon mal halbwegs beantwortet.
Ja, ja, hat die Frage beantwortet und hat sehr, sehr viel mehr Fragen aufgeworfen, was aber super ist. vielleicht ganz kurz, was mir auffällt, du sagtest ungefähr 30.000 Mitarbeiter im Operations-Bereich. Wie sähe der andere Bereich aus? Ist das Administrative oder wie wird der andere Bereich genannt? Wie trennt sich das?
Also grundsätzlich trennen wir, das ist jetzt auch wahrscheinlich ein bisschen falsch formuliert mit den 30.000. Wenn du sagst, von all unseren Mitarbeitern, und es sind zurzeit rund 110.000, wie viele sind operativ in der Frontline? Das ist natürlich bei weitem mehr. Die unterscheiden nur das eine ist klares Ocean Business, also das Betreiben der Containerschiffe. Wirklich die Kollegen, die am Ende auf dem Schiff sind, die Crew. Und das ist ein geteiltes Business. Dann hast du nochmal, was wir 110.000 gehört, unsere Terminals. Das sind auch nochmal rund 15.000 Mitarbeiter, die in den Terminals sind. Und Terminal Business sowie auch das Betreiben der Crew der Schiffe ist nicht in meinem Scope. Sondern alles, was
nicht, okay.
Genau, alles, was aber drumherum geht, du hast natürlich auch bei uns wahnsinnig viele Mitarbeiter im Backoffice. Wir haben eigene Global Service Center, die am Ende viele unserer Prozesse ausführen. Diese Global Service Center sind klassischerweise bei uns in Indien, Lateinamerika, aber auch in den Philippinen. Und die Buchungen vornehmen, ja, sei es die Cargo-Buchung, sei es sämtliche anderen SOPs, denen sie folgen, um die Admin-Prozesse durchzuführen. Und dann hast du natürlich im reinen Warehousing, wo natürlich die meiste Mannkraft hast an Blue-Color- wie auch White-Color-Workern, da bist du schon mal bei den 30.000 und dann kommt natürlich irgendwann erst die Zentrale. Und das runtergespalten ist bei mir der Fokus zur Zeit. Natürlich wollen wir Continuous Improvement Lead überall haben, aber du musst ja irgendwo anfangen. Du kannst ja nicht alles gleichzeitig machen. Und wir haben gesagt, wir wollen natürlich da anfangen, wo wir am meisten erstmal Support reinbringen können. Und das ist am Ende bei den Mitarbeitern im Lager vor Ort. Und dass die in der Lage sind, eigentlich ja, tagtäglich zu identifizieren, sind eigentlich meine Probleme, meine Hindernisse. Und dass wir halt helfen, die wegzunehmen als Manager. Darum geht es uns eigentlich in erster Linie.
Ja, und auch der Bereich ist vor allem auch in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Ne? Auch da habt ihr Zukäufe gemacht, du hast es gerade erwähnt. Und vor allem ist auch dieser, du hast es ein bisschen beschrieben, als wenn schon sehr, sehr viel gemacht wurde. Das stimmt ja auch, aber diese globale Integrated-Strategie ist ja auch noch in Anführungszeichen am Anfang, denn um wirklich diesem Anspruch gerecht zu werden, werden wahrscheinlich noch viel, viel mehr Zukäufe in der Zukunft noch dazukommen. Davon ist auszugehen, oder?
Das sind zwei Sachen. Das eine ist, wir sind schon auch gerade im Lagerbereich in den letzten, ich sag mal, ein, zwei Jahren nicht nur gewachsen durch Zukäufe, sondern auch organisch. Hatten da im Schild zumindest die letzten zwei Jahre so um die 50 bis 80 Standorte pro Jahr dazugenommen an Lagerstandorten. Also haben da ein gutes Wachstum dahinter. Ob noch Zukäufe kommen werden, ja, immer möglich. Ich glaube, das ist generell in der Logistikbranche natürlich gerade wieder die Frage, welche Acquisitions kommen noch. Aber ich glaube, was viel wichtiger ist, und da muss man auch einfach realistisch sein, und da will ich jetzt auch nicht hier um heißen Brei reden oder irgendeine Marketing-Story machen am Ende, wenn man natürlich sich zusammenkauft und so viele Elemente hat, plus wie wir, die da, muss man wirklich sagen, noch Anfänger ist in vielen Logistikbereichen, dann hast du natürlich noch wahnsinnig viel erstmal mit deiner Foundation zu arbeiten und aufzuräumen, zu standardisieren, sauber zu machen, bevor du dann überhaupt den nächsten Schritt zur Exzellenz machen kannst. Und daran arbeiten wir. Und dafür auch an mehreren Fronten, definitiv.
Ja, das ist, glaube ich, in Anführungszeichen ein Fehler, den vielleicht viele Konzerne machen, die sich zu viel auf einmal zutrauen. Und auch gerade in Situationen, ich meine, Maersk hat 2022 Rekordergebnis hingelegt, hat sehr, sehr viel Geld eingefahren, die Taschen sind tief, ist die Verlockung vielleicht groß, da nochmal ein paar Mal zuzugreifen und noch mehr auf den Tisch zu zählen. Bin gespannt, wie das alles vonstatten geht dort. Aber gib nochmal eine Idee, wie groß ist dein Team selber, mit dem du da global diese Themen betreust?
Also erstmal, das ist mir wichtig, ich will gar nicht so ein riesen globales Team aufbauen, weil A, hast du dann immer so ein Wasserkopf, den du rumschleppst. Ist es ja so, dass die Magic passiert tatsächlich in den Ländern und in den Regionen. Das heißt, mir geht es eigentlich eher darum, dass ich halt connected bin und im Prinzip in jeder dieser Regionen, in den sechs, klare Ansprechpartner habe, die halt Continuous Improvement Automation vorantreiben, die wiederum in ihren einzelnen Ländern den Zugriff haben und Kollegen haben, die das vorantreiben können. Und dass diese Kollegen vor allem alle in der Operativen sind. Also wir haben jetzt hier nicht eine Ich habe jetzt keine Zentralfunktion, die dann in diesen Länder nochmal Kollegen hat, die Continuous Improvement machen oder direkt an mich berichten, sondern die sollen natürlich bewusst im Budget und in der Verantwortung der Kollegen vor Ort sein, weil die haben ihren Bedarf. Ja. Ich bin ja quasi eine zentrale Supportfunktion, die diese Kollegen unterstützt. Daher mein Team selber ist relativ schlank. Wir sind 16 Kollegen, die sich eben in erster Linie eigentlich der, ich sag mal, ein Dreiviertel des Teams kümmert sich in erster Linie um Continuous Improvement und ein Viertel bis fast Hälfte des Teams um Automation, wobei Automation bei uns auch geteilt ist. Das eine ist, industrielle Automatisierung, um vielleicht bei dem Wording zu bleiben. Also wie kannst du tatsächlich Equipment im Lager, in den Hubs, in den Air-Cargo-Hubs auch, also überall, wo wir sozusagen physisch operativ handeln, wie kannst du da besseres Automatisierungsequipment reinkriegen? Und das Zweite ist aber, weil wir natürlich auch viele von diesen Backoffice-Prozessen haben, ist tatsächlich Process Automation. Also klassische OCR, RPA, solche Themen. Wie kriegst du die mit rein, um das tagtägliche Doing in diesen eher Admin-Prozessen eigentlich auch zu optimieren?
Ja, du hast es eben so beschrieben, dass du diese Themen vorantreibst. Aber wie sieht das konkret aus? Was heißt bei euch vorantreiben? Du hast es eben schon ein bisschen angedeutet, dass ihr sozusagen nicht den Anspruch habt, in den Regionen tatsächlich diese Projekte zu verwirklichen, sondern ihr seid Anstoßgeber, ihr bringt eine gewisse Standardisierung rein, ihr betreut Projekte. Beschreibt mal wirklich eure tägliche Arbeit, wie das tatsächlich dann aussieht, wenn ihr da ans Werk geht.
Also ich glaube, das erste Wichtige ist, muss man vielleicht auch ganz, ganz kurz dazu sagen, ich bin ja erst im März seit letztem Jahr im Mai, habe quasi diese Rolle damals noch in der rein nur Kontraktlogistik übernommen und Operations Excellence für die Kontraktlogistik aufgebaut und habe dann ja angefangen, das jetzt seit März diesen Jahres global für alle Produkte oder Services übernehmen. Und davor bin ich von der anderen Seite gekommen. Jetzt kann man sich streiten, was ist die gute, was ist die böse Seite. Ich war vorher eben jahrelang auf Kundenseite und habe, Lean und Continuous Improvement, Operations Excellence in guten wie in schlechten Jahren erlebt. Also ich habe es scheitern sehen, ich habe es erfolgreich gesehen und habe so langsam mir da meine eigene Rezeptformel hingelegt, warum ich stark dran glaube, wann es klappt und nicht. Da sind wir beim täglichen Doing. Wenn ich irgendwo hingehe, zentral Elfenbeinturm-Papst bin und irgendjemand sage, pass auf, ich gucke mir deinen Prozess an, ich weiß, es wie er besser geht, dann habe ich schon mal verloren. Und das ist auch absolut falsch. Ja. Sondern am Ende muss es muss eigentlich ein Pull-Prinzip sein. Die Regionen, die Areas, die ihren Prozess verbessern wollen und auch müssen, ja, weil sie natürlich auch Zahlendruck haben, weil sie natürlich ein Ziel haben, müssen am Ende zu mir kommen und sagen, hey, lass uns mal zusammen machen, hilf mir mal. Bilde meine Kollegen aus, zeig uns, wie man das kann. Es gibt ja das typische Bild, du kannst, das ist ja ein altes, glaube ich, auch amerikanisches Saying, dass du halt entweder jemand zeigst, wie er, wenn er hungrig ist, wie er angelt, oder du gibst ihm den Fisch. Ja. Und ich habe natürlich die Strategie, dass ich eher beibringe, wie man angelt. Und das Allerwichtigste davor, das habe ich jetzt nur so einen kleinen Nebensatz gesagt, aber das Allerwichtigste ist trotzdem erstmal die Ziele. Ja. Was der Japaner Hoshin Kanri nennt, dass von oben bis unten eine komplett durchgehende Zielvereinbarung hast, ist natürlich erstmal hier wichtig gewesen und damit habe ich mich eigentlich am meisten beschäftigt, dass meine Länder, meine Region ein ganz klares, realistisches Ziel haben, was sie im Jahr eigentlich einsparen wollen an variablen Kosten, aber auch an weiteren Improvements, damit wir eben das am Ende entweder beim Kunden durchreichen können oder eben wir natürlich generell auch in vielen Verträgen einfach auch als Klausel drin haben, als Gainshare-Klausel. Aber in erster Linie einfach, um die Operative und die Kollegen, deren Prozesse jeden Tag voranzubringen. Dieses Ziel ist da, das hat jede Region, jedes Land. Und jetzt, wir haben es aber mit Absicht so offen gehalten, also es ist zahlenmäßig ein klares Ziel, ein hartes Ziel, aber du hast als Region natürlich noch Chancen, das so ein bisschen zu verteilen, ja, weil du kannst ja halt nicht in jedem Standort jedes Jahr das Gleiche optimieren, weil du bist ja auf völlig unterschiedlichen Reifegradlevel. Ja. Du bist ja völlig unterschiedlich, schon mal was du auch optimiert hast. Irgendwann gibt es auch Standorte, die sind schon so automatisiert und optimiert, dass du natürlich nur in kleineren Schritten vorankommst und bei anderen hast du halt große. Aber konkret deine Frage, wie setzen wir das jetzt im täglichen Doing um? Da gibt es eigentlich bei mir mehrere Teams. Das eine ist mein Deployment-Team, die am Ende dafür sorgen, dass alle Kollegen weltweit natürlich, da reden wir wirklich über das Upskilling, über Training, dass die Kollegen wirklich das Trainingsmaterial haben, dass sie Kurse nehmen können, dass sie von uns direkt ausgebildet werden können. Wir machen jetzt nicht so einen Hardcore-Six-Sigma-Ansatz, dass wir irgendwie definieren, wie viele Black Bells, Yellow Bells oder irgendwas willst du auf der Welt haben, das davon halt man nicht so viel, weil das so ein bisschen zu viel, ja. Also ich würde dich erst ausbilden, um dann ein Problem zu finden, sondern wir finden erst ein Problem, bilden dann aus und gehen das Problem direkt an.
Nach dem Bedarf. Mhm.
Genau. So okay. Gehen wir ran, ja. Und wir machen das im Prinzip, das ist glaube ich auch ein relativ klassisches Beispiel, dass du natürlich sagst, dann lass uns doch mal die Standorte erstmal tackeln, die zumindest auf der Scorecard ja, jetzt nicht gerade die Top-Performer sind. Dass man denen dann hilft, dass man halt auch direkt sieht, wie kannst du mit den Methoden direkt was umsetzen, direkt eine Verbesserungsmaßnahme herbeirufen. Weil ich glaube, da habe ich auch schon oftmals Lean in der Vergangenheit scheitern sehen, wenn es zu kleckerweise kommt, zu viel nur über irgendwelche kleinen Kaizen, nur zu viel Good Intention, ja, wir wollen was, wir machen mal, wir sollten mal, aber am Ende dann nichts rauskommt und wir haben es ein bisschen umgedreht.
Ja, ich glaube, das Riesenproblem wird sein, in dieser Situation, dass man sich nicht verzettelt, ne? Dass man sich an die richtigen Projekte wagt, mit den richtigen Leuten, dass man die vor allem priorisiert, weil ich kann mir denken, dass der Optimierungsbedarf auf der ganzen Welt enorm ist. Jeder glaubt, dass sein Projekt die Aufmerksamkeit verdient hat. Du beschreibst es ja gerade als eine Pull-Situation, das heißt, die fragen im Prinzip bei euch an, da stellen ihre Projekte vor und ihr kommt rein dann sozusagen und nicht top-down andersrum, dass ihr sozusagen euch drüber stülpt und da Bekehrung betreibt, sondern eher umgekehrt, richtig?
Genau, fast so. Und vor allem, weil ich glaube, das ist so wichtig zu sagen, ich meine, wir sind 2023 und dieses, was früher, was sicherlich vor vielen Jahren mal das Richtige war, ich kipp mal so eine komplette Trainingsmethode rein und schnapp mir ein, zwei Leute und trainiere die von A bis Z und das sind meine totalen Experten. Ich glaube, dafür ist heute keine Zeit mehr da. Und die Kollegen, natürlich die Operative, bei denen sich tagtäglich auch im Kundenzusammenleben einfach es hoch und runter geht und wild und immer dynamischer wird, da brauchst du einfach mehr, ich nenne es immer bei meinen modularen Baukasten, also ich will halt für das jeweilige Problem, was ich lösen will, die richtige Methode geben, weil du hast halt Kleinstprobleme, die kriegst du halt mal schnell eben täglich gelöst mit einer einfachen, weiß ich, Problem, Ursache, Problem Solve, Root Cause Analysis, whatever, was es da gibt. Und dann gibt es natürlich irgendwelche riesengroßen, fetten Prozessthemen, die cross-funktional sind, die über mehrere Produkte sind, wo du halt tatsächlich eher irgendjemand brauchst, der so ein bisschen mehr in Richtung Six Sigma reinschauen kann. Aber wenn ich von vornherein sage, ich will alle in dieser höchsten Methode trainieren, dann verlierst du. Dann verlierst du Art des Interesse, verlierst Geduld und hast auch einfach nicht die Zeit, weil eben ich glaube schon, dass unsere Umwelt immer dynamischer wird und alle Beteiligten einfach nervöser werden und schnellere Erfolge sehen wollen.
Ja, du hast eben erwähnt, dass du Continuous Improvement und Lean Management so ein bisschen aus der Praxis kennst und auch aus der, in Anführungszeichen, Kundensicht. Kannst du da noch ein bisschen mehr Einblicke geben, was war das für ein Kunde, was für ein Unternehmen und wie sieht da dein Erfahrungsschatz aus, den du jetzt hier beim Dienstleister, einem Logistikdienstleister auf die Straße bringen kannst?
Ich habe den Jahren, bevor ich jetzt zum Maersk kam, die letzten Jahren am Ende eigentlich immer zwei Funktionen gehabt in unterschiedlichen Branchen. Ich war entweder, habe ich die operative gemanagt, also die operative Logistik. Und bei allen Unternehmen, bei denen ich war, war es am Ende so, dass die in erster Linie outgesourced war zu einem Dienstleister. Ich war erst mehrere Jahre bei dem amerikanischen Online-Händler deines Vertrauens mit Growth Selection und der auch mal nach oben geschrieben wird und auch mal nach unten bemitleidet wird. Dann war ich mehrere Jahre eben eher, ja, ich sag mal, deutschen Umfeld, Wholesale für Werkzeuge unterwegs und dann zuletzt jetzt bei einem deutsch-chinesischen Hersteller von Kinderwegen und Kindersitzen. Und jeweils habe ich dort entweder die operative Logistik outgesourced und den Dienstleister gemanagt oder Tatsache Operations Excellence eingeführt. Ich hätte immer gerne beides sofort direkt zusammen gehabt. Interessanterweise hat das nie so funktioniert, sondern es musste immer irgendwie getrennt mit mehr Fokus erfolgen. Und da habe ich natürlich das Thema auch Operations Excellence, Continuous Improvement in unterschiedlichen, ja, ich sag mal auch Reifegrad kennengelernt. Das eine ist, muss man wirklich leider auch sagen, wenn ich auch in alle möglichen anderen Dienstleister reinschaue, ich glaube, es gibt immer noch einen ziemlichen Unterschied zwischen, was Industriestandard ist. Also sprich, wenn ich natürlich in die Unternehmen reingehe, die seit Jahren das betreiben, was natürlich in erster Linie Automotive natürlich viel ist, da sind die natürlich auf einem völlig anderen Level unterwegs, als Logistikdienstleister waren. Da hat sich viel geändert in den letzten Jahren und da gibt es viele, auch die ich sozusagen auf der anderen Seite kennengelernt habe, wo ich den Hut ziehe und sage, wow, die haben echt einen hohen Standard erreicht. Ich glaube trotzdem immer noch, wir haben dann einen riesen Nachholbedarf, generell als Logistikdienstleister gegenüber der Industrie. Und müssen dann noch viel machen, was Standardisierung angeht, was für einfache Konzepte auch wie 5S angeht. Ja, ich meine, ich habe noch nie so viel, ich sehe selten ein Lager, wo ich reingehen kann. Genauso wie wenn ich Japan einen Toyota besuche, dann kann ich, egal wie alt das Gebäude ist, doch noch Gefühl vom Boden frühstücken. Das geht bei uns in vielen Lager noch nicht, würde ich behaupten, egal bei welchen Logistikdienstleister ich rede. Da haben wir einfach noch viel Nachholbedarf. Was aber gut ist, ja. Das ist, wir tasten uns da alle dran, würde ich behaupten.
Ja, macht Sinn. Dann lass uns da vielleicht mal ein konkretes Beispiel nennen. Du hast es gerade erwähnt, du bist jetzt noch nicht riesenlang dabei, das heißt der Erfahrungsschatz. Also du guckst jetzt nicht auf hunderte von erfolgreichen Projekten zurück, aber vielleicht gibt es ein, zwei Projekte, an denen man exemplarisch mal verstehen kann, wie er eigentlich vorgeht. Und dann auch ein bisschen auszutesten, was da so für Hindernisse und für Learnings bei rumgekommen sind.
Ich denke, da gibt es ein paar gute. Lass es doch mal in den Norden gehen und den Standort in Schweden nehmen, ohne den jetzt direkt zu benennen. Mhm. Aber das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Also generell, ich glaube, was bei uns und bei vielen Dienstleistern sicherlich die meiner Meinung nach wichtigste Position im Standort ist, oder generell, wenn ich rein jetzt beim Warehousing bleibe, was bei uns fulfilled bei Mirth heißt, ist, glaube ich, die wichtigste Position ist sozusagen der Standortleiter. Ja. Mit dem Standortleiter steht und fällt der Erfolg. Das heißt aber auch, steht und fällt der Erfolg, du musst dem Kollegen natürlich auch helfen, nicht nur was, das eine ist natürlich was die Kollegen schon mitbringen an Ausbildung, das andere, was du ihnen noch beibringen kannst, aber viel wichtiger ist, wenn er nicht die Instrumente hat, um sie zu verbessern, ja, dann oder überhaupt zu sehen, wo er sich verbessern muss, denn hilft es nicht viel. Und wir hatten einen Standort in Göteborg, der hatte mehrere Probleme, ja. Das ist klar, jetzt kann man ein paar Sachen ein bisschen auf Business schieben. Kunde hat den Standort verlassen, hier und da hat das nicht funktioniert. Aber die Realität ist, wenn man sich den Standort eigentlich mal fort anschaut, die Realität, die du in vielen Standorten hast. Es ist einfach, dass die Kollegen, die wollen ja alle Gutes, ja. Da ist ja niemand dabei, der sagt, boah, ich sitze hier rum und habe gar keinen Bock zu arbeiten, sondern jeder will ja eigentlich was Gutes und erfolgreich sein und vorankommen. Aber dort war einfach das Thema, was wir leider halt in vielen Standorten hatten, dass die Erfahrung auch, wie gehe ich denn überhaupt mit dem Betriebswirtschaftlichen um? Ja, klassisches, wie kann ich meine P&L eigentlich managen? Dafür gehört überhaupt dazu, dass ich die P&L richtig sauber darstelle. Und da kommt eigentlich klassischerweise rein, dass wir natürlich eben aus dem Ocean- und Seefrachtbereich kamen und uns gar nicht so richtig mit dem Lager beschäftigen konnten und das überhaupt noch nicht verstanden haben, was da eigentlich anders ist. Geht schon bei so einfachen Sachen los, dass, glaube ich, immer noch teilweise sogar das Wording ist, dass man über Cargo spricht im Lager, anstatt über Inventory. Da müssen wir noch ganz viel lernen und beikriegen. Und wir haben jetzt geholfen gehabt, den Standortleiter extrem weitergebracht, indem wir mit ganz klassischen Sachen angefangen haben, einfach gezeigt haben, wie kannst du dann in den Standort Shopfloor, du arbeitest an einer P&L, ja wunderbar, und wir wissen, da sind viele Sachen noch nicht sauber, da muss Finance sich darum kümmern, dass wir hier die Daten besser darstellen können, aber wie kannst du das denn jetzt übersetzen, vor allem deine Kostenposition in dem, was du eigentlich Shopfloor machst, hast, um an die tatsächliche Ursache ranzukommen, die ordentlich zu analysieren, warum es deinem Standort eigentlich schlecht geht. Weil ansonsten stocherst du halt rum. Ja. Du stocherst rum und hast Ideen, aber du weißt ja nicht, wo du wirklich anfassen musst. Und dann haben wir weiter angefangen und halt wirklich die klassischen, einfachen Sachen reingebracht. Viel 5S, viel Disziplin ins Lager, einfach auch was ich glaube, so ein bisschen auch ein schwedisches Thema war, einfach auch zu wissen, was sind das Skillset meiner Mitarbeiter, Skillmatrix, wer kann denn was, weil dort auch die Loyalität der Mitarbeiter am Anfang noch nicht so gegeben war. Wenn ein Konkurrent natürlich ein bisschen mehr bezahlt hat, ist man gern dahin gegangen. Da hatten wir so ein paar Themen und mussten aufräumen und einfach, also ich finde es interessant zu sehen, es war damals wirklich ein Standort, der war so negativ, dass wir eigentlich monatlich einen auf den Deckel bekommen, warum wir den noch nicht zugemacht haben. Aber das wäre eine Katastrophe gewesen, weil der A meiner Meinung nach immer noch strategisch wahnsinnig wichtig liegt an einem der wichtigsten Häfen in Schweden. Und B, weil es einfach ein wirklich hoch engagiertes Team war, die einfach nur alleingelassen wurden mit dem Toolset und gar nicht wussten, was müssen sie eigentlich machen. Und vor allem wurden sie von Kollegen beraten, die vielleicht von Terminals Ahnung haben, aber nicht von Warehousing. Und wir haben ganz viel von diesen Basics reingebracht, viel Upskilling, viel Zeit darauf verwendet. Und heute, witzigerweise, gilt es eigentlich eher so als der Vorzeigestandort, wo jeder aus Kopenhagen mal gerne hinfahren will, um sich ihn anzuschauen. Also wir haben ihn umgedreht, wir haben quasi den kompletten Turnaround gemacht mit vielen Learnings für das Team vor Ort, aber auch vielen Basics, ja, und vor allem auch aufgezeigt, und da meinte ich eben, das sind unsere Teams allein gewesen, auch was man noch machen muss, auch IT-technisch, also digital, haben wir ganz viel Nachholbedarf gehabt und immer noch.
Ja, da kann ich mir vorstellen, dass ihr dabei Bedarf dann auch das Team entsprechend erweitern müsst. Ne? Wenn es wirklich um solche Funktionalitäten geht, wirklich das Verständnis des Technologiesets im Warehouse beispielsweise, kann ich mir vorstellen, dass da auch dein Team relativ schnell überfordert ist. Es sei denn, du hast auch diese Expertise mit dem Team, was da nicht so aussieht. Das heißt, holt ihr bei Bedarf dann auch andere aus anderen Standorten, aus anderen Bereichen als Experten mit dazu und formiert ihr so Expertenteams, die sich dann gemeinsam so Dinge anschauen? Oder wie geht das in der Praxis?
Also auch wieder zwei Sachen. Das eine ist, muss man auch sagen, eben der Nachteil, wenn du natürlich eine Strategie fährst, dass du dir mehrere Unternehmen zusammenkäufst, ist natürlich, dass du absolut, entkoppelte IT-Landschaft hast. Du hast am Ende dann ein Rumgefriemel, was du erstmal wieder zusammenbringen musst. Da haben wir jetzt viel Zeit drauf gewendet, viel strategisch, aber auch lange einfach auch viele Sessions verbracht, um uns zu entscheiden, wie kriegen wir das denn synchron, wie kriegen wir da eine Technologie hin. In dem Zusammenhang denn ist es natürlich auch klar, wenn du endlich diese Strategie hast und die haben wir noch nicht überall, hast du natürlich eine sehr fragmentierte Landschaft und somit hast du fragmentierte Experten. Du hast dann eben, je nachdem, in diesem Standort nutzt du dann ein Warehouse-Management-System, wo du natürlich erstmal rausfinden musst, wer hat denn das noch auf der Welt und wie kriegst du den rein und wie kriegst du diesen Prozess überhaupt verglichen. Da haben wir sehr viel gemacht mit das klingt alles mal so banal, ja. Am Ende bei so einem globalen Riesen dauert es halt immer alles lange, dass du halt sagst, wir brauchen ein anständiges Mapping überhaupt, ja. Überhaupt eine Übersicht, wo bei uns was existiert. Ja, wenn wir jetzt da mittlerweile über 600 Lagerstandorte und die dann einfach die Informationen parat zu haben. Und da bin ich auch bei der Frage, die du hattest, wie kriegen wir da überhaupt Experten raus? Für mich ist der Experte immer der Sache darin arbeitet tagtäglich. Ja? Das ist nicht irgend so ein Centerboy, der irgendwo sich mal halbwegs mit so einem System beschäftigt, sondern der tatsächlich drin ist. Und da hilft eigentlich mein Team auch. Das ist auch für mich Part von Continuous Improvement, ist so ein Community Building. Dass du halt sagst, okay, wir müssen halt die Kollegen zusammenführen, die einen ähnlichen Prozess haben. Oftmals ist es ja sogar so, dass du sogar in so einem globalen Unternehmen natürlich für den gleichen Kunden weltweit mehrere Lager betreibst und die Kollegen sich gar nicht kennen und gar nicht wissen voneinander und überhaupt gar kein Best-Practice-Sharing machen. Und da setzen wir da, da helfen wir.
Ja, das bringt mich auf einen interessanten Punkt. Und zwar einer der Kritikpunkte von dem gesamten Lean-Management und Continuous Improvement ist ja der, dass man sich sehr, sehr stark fokussiert auf schon bestehende Prozesse und die versucht, so inkrementell besser zu machen, in kleinen Schritten. Und wenn du immer nur mit Leuten arbeitest, die sich konkret mit dem Problem an dem Standort auskennen, dann haben sie im Zweifel nicht den großen Horizont und wissen gar nicht, auf welche andere Art und Weise man dasselbe Problem auch lösen könnte. Stichwort Technologie. Im Zweifel hat der Standortleiter oder sein Zuständiger, der dort fürs Warehouse-Management-System zuständig ist, gar nicht den großen Blick darauf, was heutzutage eigentlich Standard ist, was alles geht, was möglich ist und wo zum Beispiel neue Spielfelder sich öffnen. Wie schaut ihr darauf und wie geht ihr sicher, dass ihr sozusagen nicht immer um dasselbe Problem herum nur kleine Feintuning-Verbesserungen macht, sondern wirklich auch mal ein bisschen outside the box denkt und über Lösungen nachdenkt, die in einem Standort noch völlig neu sind sozusagen?
Das ist eine sehr berechtigte Frage und auch eine gute, die auch gerne bei uns natürlich gechallenged wird. Also ja, stimmt komplett. Gibt ja auch diesen schönen Spruch, die Glühbirne ist nicht durch Continuous Improvement entstanden. Ja, das war einfach auch eine Innovation. Und ich glaube, du brauchst beides. Du brauchst permanent dieses Bottom-up, ja. Empower die Leute, helf denen, dass ihre Probleme identifiziert werden, dass du es wegnehmen kannst, weil klar, wenn ich jeden Tag einen Schritt weiterkomme, dann habe ich ja 365 am Ende des Jahres gemacht. Und darum glaube ich, das brauchst du, aber natürlich läufst du Gefahr, wenn du nur Bottom-up machst, dass du die großen Riesensprünge verpasst. Und daher betreiben wir beides, ja. Also mir geht es erstmal darum, natürlich bottom-up das zu machen, aber weil wir Thema Automatisierung gehen wir tatsächlich eher ein bisschen top-down vor. Das heißt, welche Innovationen müssen wir denn ausprobieren? Welche Innovationen, da gibt es auch Innovation Center, die schauen halt im Prinzip mit eben mehreren aus Technologiepartnern wie MIT rein, wo musst du denn wirklich nochmal den nächsten Schritt gehen? Und ich liefere eigentlich vom Bottom-up vor allem die Prozessperspektive im Sinne von, naja, was sind denn bei mir die großen Prozesspfade, auf die ich mich konzentrieren muss? Wo haben wir denn die Probleme geclustert? Und dafür seid auch in der Zentrale da. Ja? Wenn ich habe halt meine 6 starken Regionen und die sind für mich eigentlich auch der Datensammler. Und wenn ich über 6 Regionen, über alle Länder der Welt diese Daten sammle, dann habe ich ja schon mal einen riesen Datentopf, um zu wissen, oh, das ist Tatsache, da kann ich Muster draus lesen und hier ist wirklich ein Problem, auf das ich mir schauen muss. Und das gebe ich natürlich mit meinen Innovation-Kollegen ran. Wo gibt es dann eine Technologie, die wir schon mal irgendwo getestet haben auf der Welt? Gibt es denn irgendeine komplette, ja, ich sag mal, Forschungsarea, an die wir noch gar nicht gedacht haben? Dann gehen wir da mit unseren Forschungspartnern ran. Wie gesagt, die MITs der Welt. Wo müssen wir denn jetzt nochmal reinforschen? Und dadurch kommen wir so ein bisschen, verknüpfen auch bottom-up und top-down. Weil sonst hast du vollkommen recht, gehst ja immer nur in deiner eigenen Zelle voran. Und das andere ist aber auch, dass selbst bei dem Bottom-up ist ja oftmals so, was für den einen vielleicht inzwischen schon eine Standardtechnologie ist, ist für den nächsten in einer anderen Region schon eine totale Revolution. Und da hilft bei uns wahnsinnig Tatsache dieses Community-Building und was halt unheimlich wichtig ist, wenn die Kollegen irgendwelche Erfolge haben und Improvements, dass du die natürlich feierst. Ja? Also wir veranstalten das zum einen, klingt ein bisschen cheesy, aber ist halt so bei uns, das ist die Olympics, ja, also nicht die Olympics, sondern die Olympics. Wir lassen im Prinzip Regionen und Länder gegeneinander antreten, die die geilsten Projekte haben, die sollen die einreichen. Und das machen wir in so einer Art, inzwischen eine Zeit lang was physisch gemacht, da nach Corona oder durch Corona ist dann sehr digital geworden und jetzt ist es so ein bisschen hybrid immer noch, dass wir quasi Videos erstellen von den besten Projekten, damit auch jeder da Zugriff hat und nachdem die gefeiert wurden und auch prämiert werden, dass die halt natürlich auch verteilt sind, dass jeder wirklich weiß, was ist denn konkret, an welchem Standort passiert. Dahinter haben wir noch eine Wissensdatenbank, dass die Kollegen sich austauschen können und wissen können, okay, da ist Tatsache ein größeres Kaizen irgendwo in, keine Ahnung, jetzt Asien erfolgt und das ist genau ein Bereich, der mich auch trifft, ist Apparel, die haben was im Inbound neu gemacht, da mit einer Automatisierung, super, will ich auch haben. Und wir helfen natürlich auch, das zu vernetzen.
Vielleicht einen kleinen Schritt zurück noch einmal zu dieser Frage nach diesem Bottom-up versus Top-down. Da würde mich nochmal interessieren, wenn du in diese Projekte reingehst und wirklich dein Anspruch ist, du willst wirklich Bottom-up, du willst die Leute enablen, du willst tatsächlich die Bedürfnisse der einzelnen Standorte wirklich ganz genau verstehen und genau das lokale Optimum für diesen Standort sozusagen herstellen. Gleichzeitig gibt es aber auch ein globales Optimum, das mit der Konzernstrategie einhergehen muss. Wer ist derjenige, der die übergeordnete Konzernstrategie im Blick hat? Standards beispielsweise. Es macht zum Beispiel komplett Sinn, aus Maersk-Konzernsicht gewisse Standards in Bezug auf welche WMS-Systeme beispielsweise genutzt werden, welche Robotics und welche Automatisierungstechnik genutzt werden, um Skaleneffekte zu erzielen und so weiter und so fort, die im Zweifel nicht dieselben Ziele sind, die ein einzelner Standort verfolgt. Das heißt, da ist immer so ein Zielkonflikt. Bist du derjenige, der diesen Zielkonflikt lösen muss und der den kommunizieren muss, der den verstehen muss? Oder wie funktioniert da das Übereinanderlegen dieser lokalen Ziele versus der Konzernziele?
Also dazu ist wichtig zu wissen, wir haben es probiert, so war es eigentlich letztes Jahr und wie gesagt, wir haben es ja jetzt umstrukturiert, wir haben es tatsächlich probiert, alles in einer Hand zu haben. Also ich hatte das auch letztes Jahr für diesen Bereich Kontraktlogistik, was am Ende all diese Lagerstandorte sind, in einer Funktion, was wir Operations Excellence genannt haben, genau das gehabt, zu sagen, okay, das sind die Standardisierungsthemen und das sind die Continuous Improvement Themen. Da wir aber eben bei vielen Punkten noch so am Anfang sind, diese Foundation zu bilden, aufgrund eben dieser vielen fragmentierten Landschaft, haben wir klar jetzt entschieden, nee, wir müssen es teilen. Wir müssen es teilen, weil sonst kommen wir nie voran. Sonst brauchen wir Ewigkeiten. Und haben jetzt quasi zum einen eine Abteilung, die sich nur darum kümmert, wirklich diese Standards, und wie gesagt, im Prinzip haben wir in jedem Produktbereich, diese Standards zu definieren, auszurollen und die Adoption zu messen. Und Standard heißt ja nicht, dass nur diejenigen, die sind, die alle Standards definieren sollen. Oftmals hast du ja verschiedene Standards, da kommt Safety-Abteilung natürlich mit einem gewissen Standard, da komme ich mit einem Standard, wie sieht Continuous Improvement einzelne Elemente aus. Wir helfen quasi dieser Standardisierungsabteilung, dass die diese bündeln können und dass wir dann die ausrollen können und somit aber jemanden haben, der komplett auch schaut, wo haben wir den Standard schon erreicht, also wie ist die Adoption, wo müssen wir noch mehr ran. Zielkonflikt ist klar, natürlich hast du ja immer den Zielkonflikt, auch deshalb schon mal, wie ich ja meinte, dass wir halt nicht so diese extreme Hierarchie haben, dass du halt die Zentralabteilung hast und darunter eine Region und darunter eine Area, sondern das ist ja ein bisschen nebeneinander. Du hast ja eine sehr dezentrale Matrixstruktur bei uns. Auch Matrix ist ja immer die große Diskussion des Erfolges oder des Nichterfolges. Der Erfolg liegt natürlich in der Kollaboration. Und wir haben somit Ziele, die natürlich die Länder haben. Einzelne Ziele, das sind natürlich viele, viele Business-Ziele. Und dann zusätzlich Ziele, die halt von uns kommen für diese Zentralthemen. Wie viel Standardisierung, was musst du standardisieren? Und von mir natürlich dieses Continuous Improvement Target. ist da ein Zielkonflikt drin, den hast du immer, aber im Idealfall hast du das natürlich kombiniert. Also zumindest für Continuous Improvement kann ich es klar sagen, da haben wir es kombiniert, da gibt es ein Saving Target, da gibt es keine unterschiedlichen. Da hat jetzt nicht nochmal irgendeine Region nochmal zusätzlich von irgendjemand anderem was, sondern das ist unser gemeinsames Ziel, weil sonst würde es auch keinen Spaß machen.
Ja, du hast jetzt eben schon so ein paar Ziele genannt, die ihr euch regelmäßig bei solchen Projekten vornehmt. Aber kannst du da ein bisschen umfassender beschreiben, mit welchen Zielen ihr typischerweise in solche Projekte geht? Gibt es immer so wiederkehrende Ziele, so eine Art Standard, eine Standardgruppe von Zielen? Klar, jedes Projekt ist anders, aber gibt es so eine Art Standard-Set von Zielen, mit denen ihr gewöhnlicherweise in die Projekte geht, um später auch zu messen, ob die Projekte erfolgreich waren?
Ja, das Schöne ist, es gibt da wieder zwei Ansichten. Das eine ist, du musst natürlich immer, ich sag mal, Management-verdauliche Kennzahlen haben. Ja, so ein Manager, wenn du dem sagst, pass auf, ich will sämtliche Barrieren wegnehmen, die ich bei den Mitarbeitern identifiziere, dann sagt er, nee, ist ja schön, aber was kostet mich das und was kommt hinten raus? Ich komme tatsächlich aus dieser Bottom-up-Welt und sage, da gab es auch bei dem amerikanischen E-Commerce-Händler einen wunderschönen Begriff, der hieß Problems are Treasures. Ja? Also alles, was ich finde, ist total genial, weil ich kann das ja wegmachen und nur besser machen. Und darum ist für mich eigentlich das Ziel und auch das eigentlich wichtigste Ziel ist eigentlich, wenn ich so einen Standort reinkomme, mit meinen Kollegen, mit meiner Truppe, mit meinen Regionalen und Areas, dann geht es eigentlich darum, dass ich möchte am liebsten, ich führe halt so, ja, wir nennen es Tiger Kaizen aus. Also wir sind eine Woche im Standort. Und mein Ziel ist, am Ende der Woche will ich eigentlich genau wissen, was sind eigentlich meine kurzfristigen Maßnahmen, die ich sofort umsetzen kann, um den Standort zu helfen. Und was muss ich denn eigentlich noch für Folge-Kaizen durchführen mit IT, mit was für Abteilung auch immer, um diesen Standort tatsächlich in der Performance hochzuheben. Und ich kann es auch messen. Ja? Ich weiß vorher, was war quasi am Ende mein EBIT, was ist nach meinen Maßnahmen. Dass dann natürlich ganz, ganz viele Sachen rauskommen, die deine Safety verbessern, die Qualität erhöhen, die Krankheitsquote nach unten reißen bei den Kollegen. Das sind alles Punkte, die oftmals vergessen werden zu messen oder nicht richtig gemessen werden. Meiner Meinung nach kannst du die alle in Dollar umlegen und damit eigentlich zeigen, was du geschafft hast. Sei es die Krankenquote oder eigentlich die Gesundheitsquote, wollen wir eigentlich sagen, ne? Oder auch Qualität, du kannst es umrechnen, ist ein bisschen anstrengender, tut ein bisschen weh, auch im Verkaufen ist aber wichtig. Und nach oben hin, um natürlich das Management happy zu machen, haben wir eben klar natürlich ein Saving Target. Ja. Die wollen ungern hören, dass du halt so und so viel andere in deiner Balance Scorecard erreicht hast, da geht es natürlich erst um Saving. Ja. Da ist ja die realistische Welt, da dürfen wir uns auch nichts vormachen. Vor allem gerade, wenn das Business natürlich wieder volatiler wird.
Ja, gut, aber nur den Blick auf die Savings haben ist ein bisschen gefährlich, weil letztlich musst du auch den Kundendienst richtig, verbessern, ja. Die Kundenerfahrung.
Absolut.
Was gibt es da für Möglichkeiten, den Impact dort zu messen?
Ja, da wird es wieder spannend. Und zwar, da sind wir tatsächlich bei Zielkonflikten und so sehr viel Zielkonflikten. Das ist nämlich sehr interessant, wenn du wir kommen jetzt mal wieder ein bisschen raus aus dem Lager, mehr zum Integrator. Du kannst ja auch in einem einzelnen Service oder wie nennen es ja Produkt, den du für Kunden anbietest, kann ja sein, dass du da vielleicht, ich sag mal, suboptimal unterwegs bist, vielleicht sogar Verluste machst. Wenn du dir jetzt aber die Gesamtkette anschaust und sagst, naja, wenn ich jetzt über alle Regionen der Welt, über alle Services, die ich anbiete, was ich dem Kunden anbiete, dann stellst du relativ schnell fest, dass es halt auch oftmals die eigene Kette ist, die du auch in der Hand hast für den Kunden, die vielleicht noch nicht ganz synchronisiert ist, noch nicht ganz streamlined ist und dazu dann führt, dass ein Standort beispielsweise oder vielleicht andere Bereiche, Transportbereich noch nicht so rund läuft. Und da wird es dann wirklich spannend, wie kann ich eigentlich dieses Continuous Improvement, Operations Excellence fast schon ohne jetzt ein Buzzword zu benutzen, aber am Ende tatsächlich end-to-end messen und darstellen und untersuchen. Und da wird es interessant, weil du natürlich da nochmal ein anderes Skillset mitbringen musst.
Ja, und vor allem, wenn ich es richtig verstanden habe, zielt eure Integrator-Strategie auch erstmal auf so Global Accounts, also Global Strategic Accounts ab und nicht auf alle Kunden über die gesamte Customer Base, sondern tatsächlich auf große, strategisch wichtige Kunden. Das heißt, deckt sich das auch ein bisschen mit den Projekten, wo du da im Einsatz bist, sodass gewährleistet wird, dass das, was du machst, sozusagen auch den Global Accounts, die direkt auf eure Global Integrator-Strategie einzahlen, davon profitieren?
Genau, also natürlich wollen wir, wir ziehen jetzt natürlich nicht nur auf diese riesen Accounts ab. Ja, klar, das ist natürlich wichtig. Das sind alles wichtige Kunden, die diese Integrator-Strategie leben werden, immer mehr auch leben. Wir müssen aber trotzdem natürlich in den einzelnen Modulen und Produkten immer weiter auch Kunden haben, die halt natürlich nicht die gesamte Kette anfragen sollen. Vielleicht nur die Hälfte, drei Viertel und nur einzelne Elemente. Zurzeit ist das Sache so, auch wie ich vorgehe, dass ich mich in erster Linie natürlich auf diese Teilmodule konzentriere. Wie ich meinte, man muss halt schauen mit den Ressourcen, kann sich überall gleichzeitig sein. Wir fangen jetzt erstmal extrem im was wir fulfilled bei Maersk, fokussieren wir uns. Also das ist alles, was Tatsache Lagerstandorte angeht, egal ob es E-Commerce, Kontraktlogistik, ob es Cold Chain etc. ist. Da kommt immer so erstes drauf. Als nächstes gibt es natürlich aber dabei auch die, und das läuft ja schon parallel, wie kriege ich das auch in die globalen Service Center rein, diese Kultur, wie kriege ich es ins Transported by, alles, was wir transportieren und alles, was managed by, das ist quasi Lead Logistics Supply Chain, wie kriegen wir denn die Elemente da rein? Da haben wir überall schon Kollegen, die im Prinzip die Themen einzeln voranbringen. Spannend und wirklich interessant wird es dann, wenn wir Tatsache das verknüpfen und wie gesagt, das End-to-End über diese einzelnen Module hinweg verknüpfen. Und da sind wir jetzt schon dran. Das machen wir zumindest für so eine kleine Handvoll Key-Accounts, wo wir einfach auch sehen, da wollen wir auch mal schauen, auch mit Hilfe von Continuous Improvement Operational Excellence, wie rund läuft denn schon diese Integrator-Strategie? Ja, das eine ist ja, was man sich auf sein Marketing-Zettel schreibt, das andere ist natürlich die pure Realität, wie gut läuft es schon. Und das macht Spaß, wo wir da auf einmal sehen, wie wir intern halt nochmal einzelne Prozesse besser verknüpfen müssen. Da sind wir noch nicht so weit, das komplett, ich sag mal, skalierbar umzusetzen, Continuous Improvement, End-to-End, weil, wie gesagt, der Fokus jetzt erstmal ist diese einzelnen Module, da wo wir als erstes anlegen müssen.
Ja, und nochmal zum Verständnis für mich, für diese Projekte, sind die zeitlich begrenzt? Das heißt, habt ihr einen sehr, sehr abgegrenzten Zeitrahmen, in dem so ein Projekt durchgeführt wird und erfolgreich sein muss, bevor ihr zum nächsten überwechselt? Oder ist es auch so eine Art kontinuierliche Betreuung über einen langen Zeitraum hinweg?
Das ist beides. Das eine ist, was ich mache, ist, wenn du dich nur von diesem, wie gesagt, diese Tiger Case, wenn du dich von einem zum anderen hangelst, dann hast du ein Problem, weil du dann natürlich, wenn wir jetzt nur mal mathematisch sagen, 600 Standorte und ich mache da eine Woche so ein Event, dann hast du ein Problem, ja, das würde gar nicht gehen. Nein, was wir machen, wie gesagt, Ziel von so einem Tiger Case ist eher auch, ist fast schon so ein Train-the-Trainer-Konzept, ja. Ich gehe da mit meinen Länder, wie auch mit meinen Regionalkollegen rein. Und sorge dafür, dass die am Ende der Woche, dass alle aligned sind, alle genau das gleiche Toolset haben, alle genau wissen, wie sie eigentlich das nächste Tiger Kaizen ohne mich und ohne die regionalen Kollegen machen können. Das heißt, dadurch erschaffen wir eigentlich so eine Skalierbarkeit. Heißt aber auch, zumindest aus meiner Zentralteamsicht, ist es eigentlich so eine abnehmende Kurve am Einsatz, dass ich halt vor Ort bei so einem Kaizen dabei sein muss. Die Kurve ist abnehmen, weil ich ja trainiere, aber dafür ist die Coaching-Kurve, geht dann natürlich nach oben. Ich muss die Kollegen natürlich dann beim zweiten, dritten, vierten Projekt weiter unterstützen, dass die genau wissen, okay, das sind richtige Maßnahmen, die sie einsetzen, sie haben die Trainingsmethoden gut umgesetzt. Und ich kann aber trotzdem natürlich mein Team parallel vor allem darauf konzentrieren, wie kriegen wir jetzt diese Projekte getrackt, wie kriegen wir die Governance richtig aufgebaut, sodass wir am Ende natürlich auch zeigen können, was da entstanden ist und das messbar machen können, weil natürlich jeder fragt, hey, ihr pumpt Ressourcen rein, was kommt denn hinten raus? Und nur so kriegen wir das hin. Und sprich, die Ursprungseinsatz ist tatsächlich eine Woche, die wir zum Standort sind und dann skalieren wir das aber relativ schnell hoch und gehen aber auch Region bei Region vor, weil alles andere bringt nichts. Ich kann nicht alle 6 Regionen parallel machen, geht auch zeitlich nicht, teamlich und auch schon zeitzonenmäßig natürlich schwierig. Daher nacheinander, aber trotzdem mit einer gewissen Geschwindigkeit.
Ja, du hast jetzt erwähnt, du bist ja noch nicht allzu lange dabei. Du hast letztes Jahr im Mai angefangen. Wie hat denn die Funktion davor ausgesehen? Gab es signifikante Änderungen, seitdem du dazugekommen bist? Oder hast du das, was schon lange gemacht wurde, übernommen? Oder welche Richtung schlägst du da ein? Und war dein Auftrag auch, das Ganze ein bisschen an diese Global Integrator Strategie anzupassen? Aus einer früheren Welt, wo es auch schon so eine Art Abteilung gab, wo es auch schon so einen Ansatz gab, aber wo die nicht wirklich an die neue Strategie angepasst war.
Ja, das ist super, weil das war tatsächlich meine erste Frage, als ich angefangen habe. Ich habe gefragt, ist jetzt nicht so, dass Continuous Improvement Lean neu ist oder Operations Excellence? Das wievielte Set bin ich denn schon? Das war meine konkrete Frage. Tatsache, da gab es schon ein paar Sets vorher. Und natürlich hat es mich interessiert, warum ist es vorher, scheitern ist vielleicht falsch, weil scheitern wäre, wenn nirgends mehr was davon existiert. Aber es hat in unterschiedlichen Graden weitergelebt, in manchen Regionen gefruchtet, in manchen Standorten ist es immer noch am Leben und in vielen, vielen Bereichen gar nicht. Und daher war natürlich auch meine Frage, warum? Und tatsächlich ist es so, dass es am Ende das Scheitern, wie es in allen möglichen Unternehmen ist. Ja, das ist der Klassiker, wenn du nicht messen kannst, was du da eigentlich eingesetzt hast, dann würde ich natürlich auch als erster P&L-Verantwortlicher fragen, warum zahle ich mir Geld für? Das ist der Klassiker, der Fehler. Das zweite ist, wie du ja auch irgendwann schon meintest, mit den Zielkonflikten, wenn ich natürlich da kein klares Ziel habe, dieses Ziel nicht klar definiert ist und ich nicht mitmache, dann hast du halt wirklich eine Good Intention und kein echtes Commitment. Ja. Das ist dann eher so Management Support statt Commitment. Und das sind wir auch schon beim dritten, das ist eigentlich das Allerwichtigste, ist natürlich Tatsache das Top-Management. Und das waren auch meine Erfahrungen der letzten Jahre, wenn das Top-Management das alles nicht mitmacht und gar nicht will, dann vergiss es, dann brauchst du auch nicht machen. Das ist einfach so. Und ich glaube, das war auch so über die Jahre, ist man da so ein bisschen zu schnell von links nach rechts gesprungen, hat sich ein bisschen treiben lassen von dem jeweiligen Markt und auch vielleicht auch teilweise von den falschen Beratern. Und da hatte mal eben irgendwann, so wie alle, Six Sigma mit viel Kosten reingejagt, ewig viel Black Belts ausgebildet, hat dann kein Outcome gesehen, dann ging das Business wieder runter, dann war das eine Sache, wo man schnell mal Geld sparen konnte. Und jetzt ist zumindest, das ist mein Gefühl, aber ich glaube, dass wir das jetzt ein bisschen pragmatischer und smarter angehen, wie wir das sozusagen reinbringen. Und ich sag mal, nicht Jahre damit verbringen, erst Spielregeln zu definieren und irgendwelche krassen strategischen Leitfäden zu schreiben, sondern zu sagen, lasst uns was Anfassbares schaffen, was die Leute sehen, dass es ihnen einen Vorteil für sie hat. Und dann skalieren. Mhm.
Gibt es denn schon wesentliche Dinge, die innerhalb deiner Schaffenzeit hier schon geändert wurden? Gibt es schon konkrete Learnings, wo auch du schon den Ansatz angepasst hast und die Richtung etwas geändert hast?
Ich glaube, Tatsache, wo wir die ersten Erfolge sehen, ist klar, Continuous Improvement läuft parallel. Da sind wir halt, wie gesagt, im Rollout und wie das Schweden-Beispiel gezeigt hat, so haben wir natürlich auch mehrere andere Standorte auf der Welt, wo man klar so einen Turnaround hat und die jetzt so in Richtung Showcase-Zeit gehen. Aber auf Automation, Innovation-Basis, das ist vielleicht ganz spannend, da war das bei uns ein Wildwuchs. Da sind wir wieder ein bisschen bei Standardisierung und Governance. Das war ein relativer Wildwuchs. Jeder hat so probiert, irgendwie vor sich her, gibt es das Wort überhaupt, zu innovieren. Jeder wollte irgendwie eine neue Technologie rausschmeißen und irgendwas testen. Und da wurde natürlich wahnsinnig viel Geld auch ausgegeben, links und rechts. Und vor allem noch wilder, meine ganzen, ja, Kollegen, die auf der Welt Solutions Design treiben, ja, alles total tolle Leute, alle super smart, die eben so eine Ausschreibung bearbeiten vom Kunden und dann natürlich die beste Lösung kreieren wollen, die hatten teilweise gar keinen Fundus an Wissen vorhanden, was denn eigentlich überhaupt an technischer Automatisierungsinstallation überhaupt vorhanden ist bei uns. Ja. Also im Zweifelsfall haben wir den gleichen Lieferanten in 5 Regionen 7-mal angesprochen, 33 Angebote bekommen und irgendwie 57-mal anders ausgerollt. Und das haben wir jetzt geschafft, schon mal wesentlich Transparenz zu schaffen. Heißt nicht, dass wir den Fehler nicht abgestellt haben, sondern machen es garantiert immer noch an ein, zwei Stellen. Aber wir gehen gerade auch bei den großen Investments gerade ein bisschen gebündelter und strategischer ran und haben einfach auch ja, eine klarere Übersicht, was wir überhaupt haben. Ja, ich meine, der Klassiker, der alte Spruch, wenn wir wüssten, was wir eigentlich wissen, da haben wir halt gerade in der Automatisierung viel Gas gegeben, um Transparenz zu schaffen.
Mhm. Sag gerne noch ein paar Dinge dazu, wie ihr auch versucht, ganz, ganz neue Dinge, ganz neue Innovationen, auch so ein paar Pilotprojekte mit reinzubringen, mit Technologien beispielsweise oder Prozessen, die noch gar nicht den Platz gefunden haben im Maersk-Konzern. Also nicht, guckt nicht nur innerhalb der Unternehmensgrenzen, sondern tatsächlich auch hinaus. Und wann ist der richtige Zeitpunkt? Weil man will sich auch nicht zu viel auf einmal vornehmen. Du hast es gerade beschrieben. Die Probleme sind schon riesengroß, wie es ist. Und man soll sich erstmal darauf konzentrieren, die Probleme, die existieren, zu lösen mit existierender Technologie beispielsweise, bevor man dann outside the box denkt. Aber da muss man auch irgendwie den guten Mittelweg finden. Wir haben vorhin schon mal ein bisschen uns ans Thema rangewagt, aber dazu noch deine abschließenden Gedanken, weil ich weiß, dass ihr dieses Thema Innovation ja auch beschäftigt und dass du das auch konkret mit in deine Arbeit reintragen möchtest.
Ja, das sind auch wieder zwei Sachen. Das eine ist, ich glaube, bevor du nicht deine Hausaufgaben gemacht hast, darfst du noch gar nicht zu viel über Innovation reden. Und das gilt für mich vor allem, was Tatsache die Bereiche angeht, in denen wir Tatsachen noch viel lernen müssen. Also sprich, Logistics und Services, da betreiben wir zwar mit auch dem Innovation Center viel Innovation im Sinne von neue Technologie, da machen wir ein Proof of Concept, probieren es aus und schauen, wie wir skalieren können oder ob es überhaupt erfolgreich war. wie weit ist das jetzt Innovation? Da kann man sich überstreiten. Ich glaube, es ist für uns Innovation, wenn die Technologie natürlich bei uns einfach noch nicht angewendet wurde. Das ist für mich auch eigentlich schon mal Innovation. Ist es Innovation, wenn du rausguckst auf den Markt? Wettbewerber garantiert nicht. Also ich weiß es auch, weil ich natürlich auch viele Kollegen noch kenne und wir sind am Ende, spielen wir alle an den gleichen Technologien rum. Ja, da ist keiner dabei, der sagt, oh, ich habe jetzt das Beam erfunden, sondern wir probieren alle, wie kann man denn am Ende die Kommissionierung, wie können wir das verladen, das Entladen, wie können wir das automatisieren? Und da wäre es auch meiner Meinung nach, ja, falsch zu behaupten, wir sind da besonders innovativ oder so, ja, sondern das ist halt für uns innovativ, weil wir halt sorgen, dass wir zumindest die Prozesse bei uns mit den bestehenden Technologien voranbringen. Ich glaube, wir Tatsache weiter sind, weil halt auch der Reifegrad höher ist. Wir natürlich Tatsache im Ocean-Bereich, in der Seefracht, da spielen wir natürlich wahnsinnig viel mit Daten rum. Ne? Da ist das Spannende, überhaupt zu erkennen, dass man ja eigentlich Datentöpfe massiv hat und wie kriegt man die besser verknüpft. Und ich glaube, da werden auch noch ein paar Sachen kommen, da darf ich noch nicht viel sagen, die nächsten Wochen, wie wir mit den Daten vor allem gegenüber den Kunden umgehen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man verstehen muss, nicht einen Wissensvorteil, sondern in wirklich Sharing and Scaring. Ne? Wie kannst du eigentlich, wenn du Daten besser teilst, zusammen vorankommen?
Genau, und vor allem die Daten verknüpfen, ne? Die dann in der gesamten Lieferkette entstehen, genau. Oder im gesamten Integrated System vom Warehouse, also tatsächlich vom Sourcing übers Warehousing, Transport und Auslieferung, E-Commerce, was da alles dabei ist. Da habt ihr inzwischen ja wirklich nichts ausgespart, da ist ja wirklich in der gesamten Kette alles dabei. Wenn man das alles zusammenbringt, ergibt sich hoffentlich irgendwann ein sehr klares Bild von einer End-to-End-Supply-Chain.
Genau, und das ist ja dann am Ende aus Kundensicht der Traum und der Wunsch, den man haben will, ja? Dass man diese Transparenz hat, ja. Und dann halt auch nicht nur eine Transparenz zu haben, sondern auch zu wissen, wo sind wirklich meine Stellhebel, an die ich ansetzen kann.
Es bleibt spannend und es bleibt sehr, sehr viel Arbeit noch für dich hängen. Also ich glaube, du und deine Teams haben in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten, ist in Jahren auch noch viel zu tun, um wirklich diese gesamte Strategie da zum Erfolg zu führen. Ich glaube, was wir jetzt gemerkt haben, ist, dass sie wirklich auch eine Schlüsselrolle spielt beim Gelingen des Ganzen. Gerade wenn die ganzen einzelnen Elemente zusammenpassen müssen und viele Elemente dabei sind, die für euch auch noch relativ neu sind, die zu perfektionieren und da wirklich Zug reinzubringen. Ich glaube, da habt ihr die Werkzeuge an der richtigen Stelle angesetzt?
Ich würde vielleicht abschließend sagen, ich glaube, es ist eine Schlüssel-Support-Rolle. Also der Schlüssel zum Erfolg sind das Sachen natürlich die Kollegen, die am Ende wirklich vorne in der Operative das umsetzen und unter Sache auch sehen, was sie da für einen Benefit von haben. Und das macht mich auch happy. Ja. Also ich brauche da nicht sehen, welche Dollar hinten rauskam, sondern wenn ich noch mich morgen in den Lager traue und die Leute mich anlächeln und sagen, danke Thilo, war cool, dann weiß ich, dann haben wir es geschafft. Ja. Und das ist mir wichtiger, als dass irgendein Manager mir eine E-Mail schreibt und sagt, hey, danke, dass du die Millionen Dollar Sales gebracht hast. Also das andere ist mir wichtiger.
Ja, hervorragendes Schlusswort. Thilo, vielen Dank für die Insights, die du uns heute mitgebracht hast im Bereich Continuous Improvement, Lean Management. Ich weiß, da gibt es noch viel mehr zu diskutieren. Vielleicht nochmal im späteren Zeitpunkt nochmal eine zweite Runde. Aber heute war schon mal ein sehr, sehr guter Überblick. Danke für deine Insights. Hat mir sehr gefallen. Danke dir.
Danke dir für deine Zeit.
So, das war der BVL-Podcast zum Thema Lean Management, Continuous Improvement und Automatisierung mit Thilo Bobel von Maersk. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid in der nächsten Woche wieder dabei. Denkt dran, den BVL-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Ich wünsche euch allen noch eine tolle Sommerzeit und sage Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.